Lebe ein erfülltes Leben. Und wir haben heute Morgen unser Erstlingsopfer gebracht, dem Herrn, egal wie groß und wie klein das war, es macht nichts aus an Mengen, aber wir haben es aus Liebe zum Herrn gebracht. Und der Segen Gottes wird mit uns sein, so wie das erste Opfer ist, auch wenn es nur ein Brötchen ist. Und wecken, so wie das erste Opfer ist, so ist die ganze Ernte, der Brotrock soll nicht leer werden. Das, was alles nötig ist zum Leben, das wird Gott uns geben und uns versorgen. Also du wirst keinen Mangel haben. Das Erstlingsopfer, der Herr zuerst. Und deshalb, wenn der Herr zuerst gesegnet wurde, der Herr zuerst gepriesen wurde, dann ist der Rest gesegnet. Ich denke nur an die Begegnung Elia und die Witwe. Was machst du da? Und ich sammle Holz, jetzt heißt es hier, und so weiter. Und ich will mir eine Henkersmahlzeit machen. Also wir, mein Sohn und ich, wir wollen essen und sterben, dann ist das Letzte, was wir haben. Und dann sagte Elia, gut, back den Kuchen. Und was, egal was es ist, auch wenn es nur Brötchen ist, back es, aber bring mir zuerst. Eigentlich ist es verrückt. Eigentlich die Frau und der Junge braucht das Brot. Nein, bring mir zuerst, also als Glaubensakt, als Glaubensschritt, und dann wird dein Brot gesegnet. 18 Monate lang hat die Frau Öl und Mehl in Hülle und Fülle gehabt. Und das ist der liebe Gott. Wenn wir ihm zuerst was geben, zuerst der Herr und dann alles andere. Wenn du krank bist, du solltest auch ein Erstlingsopfer bringen. Das Erstlingsopfer ist zuerst den Herrn fragen und dann den Onkel Doktor. Zuerst den Heiland, zuerst mit Gott reden, zuerst mal ihn ansprechen. Und dann kann es sein, dass du den Arzt und mehrere Ärzte aufsuchen muss. Und dann wird Gott auch die Ärzte segnen. Also lebe ein erfülltes Leben und zuerst der Herr. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und so, dann wird euch alles solches zufallen, alles was du brauchst. Und das sind dann nachher wunderbare Zufälle, wo der Herr einem schenkt. Lebe ein erfülltes Leben. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten, schon die eine Woche vorbei. Jetzt am Mittwoch wird es sein, stehe zu dir selbst. Pass gut auf heute Morgen, und das ist Fortsetzung wieder für die nächsten Tage. Stehe zu dir selbst, verleugne dich selbst nicht. Red kein falsches Zeugnis über dich selbst. Stehe zu dir selbst. Bin schwach, dann bist du schwach. Du bist krank, dann bist du krank. Und lüg nicht, dass du gesund bist, obwohl alles voller Geschwüre und voller Tumore und was weiß ich welche Probleme. Stehe zu dir selbst, das ist. Aber ich habe Gott noch über mein Leben, und der hat das letzte Wort. Der hat das letzte Wort. Steh zu dir selbst, egal welche Probleme du hast, finanzielle Probleme. Ihr habt heute nichts zu essen. Ihr habt heute nichts auf den Tisch zu bringen. Kühlschrank ist leer, alles ist leer. Verstehst? Steh und sag, Herr, du weißt, wie es um mir steht. Der Herr zuerst, sag's ihm. Und schäm dich nicht. Du sagst dem Herrn, dann am Freitag wird das Thema sein, rechne nur mit Gott. Dann geht die Rechnung auf. Dann am Samstag wird das Thema sein, lebe verantwortlich. Wir sind Gottes Haushalter. Gott hat uns Verantwortung gegeben. Er hat uns Kopf gegeben, damit wir unseren Kopf gebrauchen. Damit wir nachrechnen, was ich habe und was ich nicht habe. Und dass wir lernen zu haushalten, Gleichgewicht, Balance zu halten in unserem Leben. So, lebe verantwortlich, und am kommenden Sonntag, so Gott will, und wir leben, sei begeistert von Gott. Sei begeistert von Gott. Weißt du, das sind Botschaften, die Gott mir diese Woche oder die nächsten Tage aufs Herz gelegt hat. Sei begeistert von Gott. Erfüllt von der Gottheit. Enthusiasmus. So, lebe ein erfülltes Leben. Wir haben so viel Not in dieser Welt, so viel Elend, und die Not wird immer größer. Wir sind ja in der Endzeit mittendrin. Wer das noch nicht weiß, heute sage ich dir es nochmals. Wir sind mittendrin in Spannungsfelder, überall Katastrophen und Kriege und Kriegsgeschrei. Wir haben genau das, was die Bibel gesagt hat in Matthäus 24. Ihr werdet all das hören, Hungersnöte. 2015 wird nicht ein Jubeljahr sein, äußerlich, aber der Herr ist bei uns. Und die Gläubigen werden durchgetragen. Und der Herr sagt, ich bin dein Hirte. Und dir wird nichts mangeln. Folg mir, hör auf mich, lass dich von mir leiten, von meinem Geist leiten. Und in den letzten Tagen habe ich versucht, durch die Gnade Gottes rüberzubringen, was es heißt, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Auf die innere Stimme zu hören. Hör auf dein Herz. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Menschen sind alles Lügner. Und ich habe euch letztens mal gesagt, ich bin begeistert eigentlich, dass es stimmt. 239 Mal lügt der Mensch am Tag. Haben Wissenschaftler in den USA festgestellt. 239 Mal. Verstehst du, sie erzählen. Selbst wenn du etwas erzählst, du weißt gar nicht, ob es wahr ist. Vielleicht ist es ganz anders. Deshalb, alle Menschen sind Lügner. Das hat auch der Herr gesagt. Nur der Einzige, der die Wahrheit sagt, ist der Herr Jesus Christus. Und das, was er dir sagt, das ist die Wahrheit. Was er dir sagt, persönlich. Deshalb höre auf seine Stimme. Die Not in dieser Welt ist groß, die Welt verarmt, verdirbt und verkommt mehr und mehr. Auf dieser Welt ist es kalt und dunkel, herzlos. Was die ganzen Diskussionen, Flüchtlinge hin und Flüchtlinge her. Weißt du, wir haben so viel Nöte in dieser Welt und Menschen laufen dort irgendwo weg und denken, sie kommen ins Paradies hier zu uns und dann merken, du, da muss man auch schaffen und arbeiten und kämpfen und da gibt's auch mal nichts. Und viele denken, die sind hier willkommen und die merken plötzlich, die werden abgewiesen, eiskalt. Die Welt ist eiskalt. Die Welt ist voller Ablehnung. Auch bei Gläubigen, bei Christen, bei Menschen, welcher Art auch immer. Die Welt steuert und schlittert von einer Katastrophe in die anderen. Die Welt steckt in Krisen, Bevölkerung, Explosion, das ist das Schlimmste. Wir gehen auf 10 Milliarden Menschen, Weltbevölkerung, dann Kriege, das noch das eine und dann so viele Notstände. Vieles wird bei uns verschwiegen und verschleiert, so schön gefärbt, rosarot. Ach, das ist gar nicht so schlimm, wir haben das alles im Griff. Und dann, was ich hier gefahren bin, jetzt reden, zuerst haben sie gesagt, wir müssen Euro retten und jetzt kann Griechenland auch ausscheiden, wenn es sein muss. Verstehst du? Plötzlich bröckelt Europa. Und die Bibel sagt, Daniel hat die Vision von Europa gehabt und dieses Reich wird uneins sein. Die können pumpen, Geld hineinpumpen, so viel Euros, wie sie wollen. Sie können nicht retten. Gottes Urteil ist bereits gesprochen. Gott macht Geschichte. So, die Welt braucht einen Retter. Und jetzt arbeiten die Menschen an einer neuen Weltordnung, um das Chaos in den Griff zu bekommen. Und es ist erstaunlich, was die Menschen alles machen und Gewalt und so weiter. Da werden Katastrophen inszeniert. 9/11 oder viele andere Sachen. Weißt du, das ist inszeniert. Glaub doch nicht, dass es die Terroristen waren. Es ist unmöglich, dass 4 Flugzeuge gleichzeitig in die Luft steigen können zur gleichen Zeit und keiner hat es gemerkt. Also das ist so dumm, kann doch keiner sein, das ist alles gemacht. Und Leute haben gesagt, ja, weißt du, wir müssen so einen Crash haben, so einen Super-GAU, so Pearl Harbor. Und dann können wir wieder einen Druck ausüben. Jetzt können wir wieder neue Kampagne starten. Die Welt ist verlogen, vorne und hinten. So, es entstehen neue Verordnungen, um Herr in der Situation zu werden. Man ruft nach dem starken Mann, um den Verfall auf dieser Welt aufzuhalten. Verstehst du, der starke Mann, der wird kommen. Und das ist der Antichrist, ihr Lieben. Und der ist schon irgendwo unterwegs und bereitet sich schon vor. Der steht schon in den Startlöchern. Und der will versuchen, als der große Macher, das Chaos zu retten, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, die Stürme zu stillen. Er wird schon den Leuten erzählen, die ersten 7 Jahre seines Aufstiegs ist positiv, wenn ich so die Bibel lese. Ist genauso. Weißt du, das Dritte Reich war eine Generalprobe des Teufels. Ganz neben, wie du willst. Die erste Hälfte vom tausendjährigen Reich, das war Aufbau, Suppenküche, Volkswagen, Autobahn, Westwahl, alles, was sie so gemacht haben. Und dann die zweite Hälfte, Abstieg. Und beim Antichristen wird es genauso aussehen. So, der wird sein Handwerk verstehen, er wird sagen, wo es lang geht und die Leute werden glauben. Führer, Befehl, wir folgen dir. Das wird wieder kommen. Wir sind auf dem besten Weg dorthin. Leute, ich warne euch. Deshalb hört euch die Predigten an und lasst euch motivieren. Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Was die Welt heute braucht, ist ein Messias, ein Erlöser, ein Heiland. Aber der kommt nicht aus dem Reichstag. Der kommt nicht aus Washington oder Moskau oder sonst wo. Der Erlöser kommt vom Himmel herab. Halleluja. Der kommt vom Himmel herab. Des Menschensohn wird erscheinen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist unser Erlöser. Aber wir wollen nicht so lange warten, liebe Geschwister. Wir wissen, Jesus ist gekommen. Jesus ist da. Jesus ist heute Morgen hier. Der muss nicht nochmals kommen irgendwo. Der ist bei uns. Wo 230 in seinem Namen versammeln, da ist mitten unter ihnen. Der Heilsbringer, der Retter, der Erlöser, der Heiland ist da. Und unser Erlöser kommt. Das ist für uns nur als Gläubige nur Motivation, damit wir allezeit bereit sind. Leider ist die Welt schon so von so vielen Heilsbringern betrogen worden. Die sind da reingefallen. Man hat ihnen alles Mögliche versprochen und Unheil hat die Menschen erfasst. Mehr und mehr. Schau, die ganzen Heilsbringer. Diese ganzen Heilsbringer sind früher oder später Tyrannen geworden. So, sie haben Recht versprochen und Unrecht haben die Leute bekommen. Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen in dieser Welt. Die Liebe wird erkalten. Und wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Weißt du, die Zeit, wie verkürzt der liebe Gott die Zeit? Ich sag dir, ich habe es gemerkt, wie Gott die Zeit verkürzt. 2015 ist wie im Flug vorbeigegangen. Verstehst du? Merkst du gar nicht. Entweder dreht sich die Erde schneller, die Sonne geht schneller rund oder was auch immer ist. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ja, ja, 2014 und 15 wird auch genauso schnell vergehen. Glaub mir das, da warst du gar nicht im Bett umgedreht, ist schon 2016. Ja, so schnell geht das alles. So, diese ganzen Heilsbringer haben Heilung versprochen. Was haben sie gebracht? Unheil, Konzentrationslager, Not und Elend, Zerstörung. Das, was die Menschen mühselig aufgebaut haben, in Schutt und Asche haben sie es gelegt. Die ganze Welt wartet auf den Messias. Und dieser Messias, unser Messias heißt Jesus Christus. Jesus Christus, nicht der Islam. Verstehst du, die verkündigen da einen falschen Gott und ein falsches Heil, falsche Erlösung. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr und Jesus wird die Menschen lehren und hat gelehrt bereits auf der Bergpredigt. Er hat das messianische Reich schon begründet. Er hat gelehrt, Pflugscharen zu Schwertern zu machen. Zankt euch nicht, streitet euch nicht, versöhnt euch, vertragt euch. Verstehst du, das hat Jesus gepredigt. Macht die Schwerter zu Pflugscharen. Er hat in der Bergpredigt ganz genau gesagt, lernt Vergebung. Und nicht nur Auge um Auge, Zahn um Zahn. Am Schluss laufen die Menschen ohne Augen und ohne Zähne. Er hat gelehrt und er hat nicht nur gelehrt, sondern er hat selbst das Opfer gebracht. Mit seinem Leben hat er das begründet und den Frieden vorgelebt. Er hat nicht widersprochen, als man ihn fluchte, anspuckte, Dornenkrone aufsetzte. Er hat nicht widersprochen. Er hat das messianische Leben vorgelebt, wie ein Messias lebt. Und ich möchte aus Jesaja 61 von Vers 1 einige Gedanken rausfiltern. Das sind messianische Worte, die benutzt Jesus, als er in Nazareth seine Predigt anfängt. Der Geist Gottes ist über mir. Und ich bin gesalbt, hat er gesagt, dass den Armen das Reich Gottes zu verkündigen. Guck mal, die Armen, es gibt immer mehr Armen auf der Welt. Weißt du, man hat erzählt, Hartz IV wäre die Lösung. Was ist es? Das ist keine Lösung, sondern die Menschen verarmen durch Hartz IV. In aller Liebe. Oder die ganzen Problem, was die Menschen so fabrizieren. Die einen werden immer reicher. Ein paar Dutzend Leuten gehört das ganze Vermögen dieser Welt und die anderen, die übrigen 6 Milliarden Menschen, die nagen am Hungertuch. Die kommen gerade und recht und schlecht zurecht. Wie viele Reiche haben wir unter uns? Verstehst du, Milliardäre oder ja. Es gibt kaum reiche Leute. Nur ein paar. Und die halten das fest zusammen und die steuern die ganze Geschichte. Jesus ist gekommen, den Armen das Evangelium zu predigen. Und ich bin so froh, Jesus hat begonnen, selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die geistlich Armen, die Sanftmütigen, die Demütigen, die Friedfertigen. Das war die Botschaft des Messias. Und er wird wiederkommen, um das zu vollenden, was er versprochen hat. Lebe das erfüllte Leben. Dieses messianische Leben kannst du heute schon ausleben. Musst nicht warten, bis der Ton der Posaune erschallt. Hier lese ich Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Und der Geist des Herrn hat leitet, den Elenden die Botschaft zu bringen, zerbrochene Herzen zu heilen und zu verkündigen, dass den Gefangenen Freiheit. Die meisten Menschen sind heute gefangen. Die haben Schulden bei der Bank. Die haben alle Schulden bei der Bank, die meisten. Ob du jetzt Auto kaufst oder Konto überziehst oder Grundstück kaufst oder sonst was. Wir sind alle verpfändet irgendwo. Und weißt du, du bist schon gebunden, den Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Den Gebundenen, dass sie frei sein sollen und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und ich weiß, ich wünsche mir 2015 wäre ein gnädiges Jahr des Herrn. Halleluja. Ein gnädiges Jahr des Herrn, wo der Herr uns viel Gnade schenkt. Und zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Ein Tag der Vergeltung unseres Gottes. Weißt du, auch das gehört, dass Gott sich rächt, dass Gott sich für die Gläubigen einsetzt, die Christen verteidigt, den ehrlichen Menschen hilft. Und der Herr wird Rache üben und Vergeltung üben. Und er wird alle trösten, die trauern und alle, die irgendwie einen Menschen verloren haben. Und dann schafft er Trost den Trauernden in Zion, dass sie sich Schmuck anlegen statt Asche. Du sollst nicht in Sack und Asche rumlaufen und heulen und dann ist das Leben versauert, vermies und verdorben. Gott will, dass du gut lebst, ein erfülltes Leben hast. Und das schon seit 2000 Jahren. Du kannst ein erfülltes Leben haben, trotz vieler unerfüllten Wünsche. Du musst nicht immer Cadillac haben, du kannst mit dem Esel auch reiten. oder mit dem Fahrrad oder Rollschuh. Verstehst? Ja, wir denken, wir müssen das alles haben. Nein, je mehr der Mensch hat, je mehr will er haben und nie ist er glücklich. Hier weiter. Den trauernden Schmuck anzulegen statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt einem betrübten Geist und so weiter. Er wird geben und sie werden Bäume der Gerechtigkeit heißen. Jeder Gläubig wird ein Baum der Gerechtigkeit sein. Der Gerechtigkeit Gottes. Eine Pflanzung des Herrn, ihn zum Preise. Und sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen, was vor Zeiten zerstört worden ist. Wieder aufrichten, die verwüsteten Städte. Und du wirst dich sogar dich selbst erneuern. Plötzlich kriegst du neue Finger, neue Zehen, neue Zähne. Weißt du, wirst erneuert. Und wir werden, wenn wir vor Jesus stehen, in einem neuen Körper vor Gott stehen. Ich werde da nicht pucklig zum Heiland kommen, am Stock und zittern oder mit der Gehhilfe. Ich werde nicht zu Gott, ich werde stramm vor Gott stehen. So stramm bin ich noch nie in meinem Leben gestanden. Weißt du, Gott wird uns wiederherstellen. Er wird deine Jugend wieder erstatten. Dass du als Mädchen läufst und als Junge springst und ja, du wirst wieder erstattet. Deine Jugend wird wieder erstattet. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir beim Heiland sind, wir werden alle 35 Jahre alt sein. So, das ist so Durchschnittsalter, glaube ich, im Himmel. Da wird es kein Alter sein, da wird kein Greise sein, da wird kein Baby sein, kein Unmündiger sein, wir werden mündig sein, mittendrin im Leben. Ich freue mich, das ist diese messianische Zeit. Aber warte nicht, bis das alles kommt. Du kannst jetzt schon Gottes Herrlichkeit stückweise Portion in so in Stückwerk erleben. Alles ist Stückwerk. Und wir werden diese Stückwerke hier erleben. Wo bin ich denn stehen geblieben? Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Da ist Schutt drüber, ein ganzer Tal, ein ganzer Hügel und unten nur noch Ruinen und Ruinen. Schau doch die vielen Familien an, schau doch so viele Menschenleben an. Das ist alles nur Ruinen, nur Wracks. Die müssen zum Psychologen, die brauchen Pharmazeutika, die brauchen all das. Verstehst du, damit wir wenigstens recht und schlecht durchkommen. Wenn man studiert und den ganzen Stress bewältigen möchte, dann muss man Drogen nehmen, sich aufputschen. Das ist heute ganz normal. Der Mensch wird nicht mehr fertig mit dem Leben. Aber der Messias ist gekommen, der Retter, der Heiland, nicht die neue Weltordnung, vergiss die. So, und sie werden erneuert. Fremde werden herbeitreten und eure Herden weiten und Ausländer werden eure Ackersleute sein und Weingärtner. Und ihr sollt Priester des Herrn heißen. Und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Geschwister, das ist jetzt schon Realität. Ich bin ein Diener Gottes und du bist auch ein Diener Gottes. Selbst wenn du nur die Toilette putzt, bist schon ein Diener Gottes. Wenn du Kranken hilfst, Mühseligen hilfst, Beladenen hilfst und dich um die Armen kümmerst, bist ein Diener Gottes. Und wir werden heißen Priester und Diener Gottes. Die können nicht viel machen. Was kann schon ein Priester groß machen? Er kann ins Heiligtum gehen und sagen, lieber Gott, du siehst die ganze Not, das ganze Elend der Menschen dort und dort. Aber Gott ist der, der dann handelt, auf seine Art und Weise. Ein erfülltes Leben ist uns verheißen. Und zwar von Gott her. Von Gott her. Und sie werden Diener unseres Gottes genannt. Und ihr werdet Völker, der Völker Güter essen, auch und euch ihrer Herrlichkeit rühmen. Die Güter dieser Völker, das wären nicht die Rockefellers und was weiß ich, wie die ganzen Banditen auf Deutsch gesagt heißen, die nur alles kontrollieren und beherrschen, die nur horten und hamstern. Verstehst? Nein, du wirst die Güter dieser Welt beherrschen. Wissenschaftler haben errechnet und festgestellt, dass diese Erde so viel Menschen ernähren kann, dass du fast gar nicht glaubst, 20 Milliarden, das ist also spielen. Da wird kein Armer unter ihnen sein. Die Erde ist so von Gott präpariert und gerüstet, dass sie 20 Milliarden Menschen ernähren kann. Ohne Raubbau, ohne Kapitalismus. Weißt du, Kapitalismus hortet nur alles zusammen und macht Geschäfte. Und dann die ganzen Preise werden gedrückt und manipuliert. Wir haben Arbeitslosigkeit, aber wir haben so viel Arbeit zu tun, da kannst du hingucken, wo du bist. Da ist Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit. Aber das wird alles manipuliert. Mindestlohn und vieles andere mehr. Und dann weiter, Vers 7, dafür, dass mein Volk doppelte Schmach trug und Schande ihr Teil war, sollen sie doppelten Anteil besitzen in dem Land und ewige Freude haben. Weil sie die Schmach getragen haben, du sollst doppelt entschädigt werden. Ich freue mich auf den Tag X und ich freue mich, dass ich jetzt schon zu Lebzeiten von Gott entschädigt werde, Stück für Stück. Weißt du, man denkt, man macht einen kaputt, aber nein, während die denken, dass sie einen kaputt machen, richtet Gott einen auf. Die Probleme machen uns nicht kaputt, sondern sie richten uns auf. Der Schwache spreche, ich bin stark. Der Arme spreche, ich bin reich. Jesus schuf die Voraussetzungen für das messianische Leben, für das messianische Reich, für ein erfülltes Leben. Deshalb habe ich gesagt, bring zuerst Gott die Ehre und das Opfer und dein Erstlingsopfer. Preise Gott mit all den Gaben. Bring den Zehnten in sein Haus und du wirst merken, wie dein Leben erfüllt wird von der Güte und Gnade Gottes. Das messianische Reich beginnt in uns schon heute. Und er gab mir Schönheit statt Asche. Also Leute, Wissenschaftler, Mediziner, die sagen, weißt du, du kannst dich pudern, liebe Schwester, lieber Bruder, Bruder pudern sich vielleicht auch manchmal. Aber liebe Schwester, du kannst dich so viel pudern, wie du willst. Die wahre Schönheit kommt von innen. Die wahre Schönheit kommt von innen. Wenn du bitter, sauer bist, ärgert, verärgert bist und so weiter, das wirkt sich auf dein Gesicht aus. Auf deine Haut. Deshalb, wahre Schönheit kommt von innen. Und deshalb, er gab mir Schönheit. Deine Kraft liegt nicht in den Äußerlichkeiten. Deine Kraft liegt in dem Inneren, was da drin passiert. Und deshalb meine Botschaft ist, hör auf die Stimme Gottes, was Gott dir sagt, und dann wirst du schön. Strahlen. Die Erlösten werden strahlend. Vor Freude, vor Glück. Dein Geist, dein Herz, dein Inneres schafft immer wieder was Neues. Und nur die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Geschwister. Deshalb, das messianische Reich beginnt heute, jetzt und hier. Und dann drüben wird alles nur noch fortgesetzt, nur noch vervollständigt, nur noch ergänzt. Und dann leben wir in der Realität, in der wir hier schon gelebt haben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Reich Gottes kommt zu uns und ist bereits zu uns gekommen. Jesus sagt in Johannes 18, Vers 36, er antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre, zum Pilatus, wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden sofort aufstehen, haben es auch probiert, und würden für mich kämpfen, dass ich nicht den Juden überantwortet werden würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Geschwister, wir haben etwas anderes in uns. Ich bin ein Bürger des Himmels. Ich bin kein Deutscher, obwohl ich Deutscher bin. Weißt du, eine Zeit lang habe ich verschiedene Staatsangehörigkeiten gehabt. Aber heute, ich freue mich, dass ich dem Himmel angehören darf. Das ist meine Staatsangehörigkeit. Das ist meine Heimat. Meine Heimat ist dort in der Höhe und die Arbeit hier in der Nähe. Ein erfülltes Leben gibt es nur da, wo das Reich Gottes passiert. Und das Reich Gottes ist inwendig in euch. Inwendig in euch. Und was wir hier erleben, sind die Geburtswehe des Reiches Gottes, des neuen Lebens, dass dein Leben sich so langsam auffüllt. Weißt du, wir kommen zum Heiland und wir sind leere Gefäße. Arm, nackt, bloß und jämmerlich. Und jetzt beginnt die Einkleidung, die Einschulung, die Ausbildung. Jetzt beginnt Gott an uns zu arbeiten. Das Reich Gottes leidet Gewalt wie eine Gebärende, die in ihren Wehen liegt, so ist auch jetzt, so sind auch wir jetzt. Wir sind mitten dabei. Es kommt schon alles regelmäßig. Alle 5 Minuten, alle 3 Minuten und jetzt schnell ins Krankenhaus. Die Jünger haben sich gestritten, in Lukas Kapitel 22, Vers 26 und folgende Verse. Sie haben gestritten, wer wird der Größte sein im Königreich Jesu? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Weißt du, die wollten Finanz- und Außenminister sein, Verteidigungsminister und Justizminister und welche Ministeramt sie auch haben wollten. Deshalb nennen sich manchmal, in Englischen nennen sich die Pastoren Minister. Verstehst? Die sind keine Minister, sie sind Diener Gottes und nicht Minister. Im Reich Gottes geht es nicht mehr um irdische Größe. Wer ist der Größte? Dort geht es nicht mehr um irdische Macht und irdische Kraft, wer ist der Stärkste, der Intelligenteste, der Klügste. In Lukas 22 lese ich, Vers 26, ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch. So fängt das Reich Gottes. Der Größte unter euch. Das soll ganz klein sein. Und der soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste wie ein Diener. Denn wer ist größer, der zu Tisch sitzt und dient? Und ist nicht der, der zu Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und ihr habt ausgeharrt hier bei mir, bei meinen Anfechtungen, bei meiner Erniedrigung. Das sind die Zeichen des Reiches Gottes. Ein Diener sein. Der Jüngste sein, der gar nichts weiß. Also, wir denken manchmal, wir müssen super klug sein. Intelligent sein. Reich Gottes ist nicht, du weißt gar nichts. Du musst immer wieder von Tag zu Tag neu inspiriert werden. Ich habe diese Tage über Offenbarung gesprochen, das Reich Gottes, die Gläubigen, die leben nur von der Offenbarung. Du kannst nichts lernen für morgen und übermorgen. Was du heute gelernt hast, ist morgen schon überholt. Nicht nur in wissenschaftlich heute und Technik heute, nein, auch im geistlichen Gebiet. Das ist doch schon morgen passé. Du musst wieder umschulen. Stell dir mal vor, du bist vor 50 Jahren in die Schule gegangen und jetzt kommst raus, verstehst du, für dir ein bisschen, was du damals gelernt hast. Viele Städte gibt es nicht mehr und viele Länder gibt es nicht mehr. Viele Regierungen gibt es nicht mehr. Die Welt verändert sich ständig. Deshalb, wir brauchen jeden Tag eine neue Inspiration, neue Offenbarung. Ihr sollt die Jüngsten sein, die Dümmsten. Es klingt komisch, was ich sage, aber Paulus sagt, ich bin ein Narr geworden um Christi Willen. Ein Narr um Christi Willen. Weißt du, du sollst nichts einbilden. Ich weiß alles, ich kann alles, ich beherrsche alles, ich habe alles unter Kontrolle. Nur die Dummen tun das. Das Kind Gottes weiß, ohne ihn kann ich gar nichts. Bin ich eine Niete. So, dann geht's hier weiter. Aber ihr habt ausgeharrt bei mir in meinen Anfechtungen. Das sind die Zeichen des Reiches. Ausharren in den Anfechtungen Jesu. Nicht in deinen Anfechtungen. Was du hier hast, das sind Zipperleins. Die Anfechtungen Jesu. Er wurde verspottet, verachtet, erniedrigt, abgelehnt. Ihr habt es ausgeharrt. Und ich will euch das Reich Gottes zeigen, wie es mir mein Vater mir zugeeignet hat. Lese ich im Vers 29 weiter. Dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch, in meinem Reich und sitzen auf meinen Thronen und richten die Stämme Israels. Aber zuerst einmal geht es runter. Jesus zeigte, wie das Reich Gottes sich verwirklicht, hier auf Erden. Nein, wir sind eine Superkirche. Nein, wir sind gar nichts. Wir sind ein Schaf von Gläubigen. Ein kleiner Haufe, sagt die Bibel. Kleine Herde. Euch, es hat dem Vater wohlgefallen, euch, du kleine Herde, das Reich Gottes zu geben. Und wenn wir durchrechnen und Menschen des Gemeindewachstums, Forschung, die das Gemeindeforschung betrieben, Wachstum betrieben haben und geforscht haben, die haben festgestellt, weltweit, wir haben Gemeinden mit 700.000 Mitgliedern. Ich denke, die Kirche von Dr. Cho in Korea oder sonst woanders, 5.000, 10.000 Mitglieder. Aber der Durchschnitt der Christenheit weltweit besteht aus 28 Leuten. Die Gemeinde Jesu, da 28 Leute, da 28 Leute. Könnte sein, dass 2.800 sind, aber dann ist das ganze Landstrich ist nichts mehr. Die kleine Herde. Jesus zeigt, wie das Reich Gottes sich verwirklicht, wie ein erfülltes Leben gelebt wird. Er, obwohl er arm war, hat viel reich gemacht. Er hatte nichts und hat alles gekonnt und alles gemacht. Mit ganz anderen Mitteln als mit Geld. So, weiter. Vers 31. Simon, Simon. Und das gilt jetzt, kannst deinen Namen einsetzen. Matthäus, Matthäus. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Das ist Reich Gottes. Satan hat euch begehrt. Satan hat Interesse an euch. Nicht die Welt, der Teufel hat an dir Interesse. Und dich durchzuschütteln, dich kaputt zu machen. Aber Vers 32, ich habe für euch gebetet, dass dein Glaube, lieber Petrus, lieber Simon, nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, stärke deine Brüder. Weißt du, Gott führt uns durch Tiefen, damit wir andere stärken. Gott segnet uns, damit wir andere segnen können. Gott belehrt uns, damit wir andere belehren können durch unsere Erfahrungen. Das Reich Gottes wird erlebt, wenn der Glaube nicht aufhört. Ich habe für euch gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Hängst manchmal am dünnsten Fäden. Verstehst du? Denkst, jeden Augenblick kracht es. Jeden Augenblick falle ich. Jeden Augenblick liege ich auf dem Boden. Aber es ist ein Wunder, es ist nichts passiert. Das Reich Gottes ist, dass Jesus uns hält. Und wo du Kämpfe hast und massive Kämpfe hast, ruf nicht die Leute an und sag, bitte beten Sie für mich, ich komme nicht mehr durch. Nein, du hast einen hohen Priester, der für dich betet, Tag und Nacht. Und der Heilige Geist, der ist ein Fürsprecher am Thron Gottes. Und Jesus sagt, ich habe für dich gebeten, Simon. damit dein Glaube nicht aufhört. Weißt du, das Reich Gottes wird erlebt, wenn du die Schwierigkeiten, in Schwierigkeiten nicht kapitulierst, nicht aufgibst, bei Problemen nicht wegläufst, da wird das Reich Gottes erlebt. Das ist inwendig in euch. Ich halte durch. Teufel, rutscht mit dem Buckel runter. Ja. Reich Gottes besteht darin, dass du in Stürmen nicht resignierst. Und wenn Stürme kommen, du weißt, was du zu tun hast. Meister, siehst du nicht, wie Verderben. Das Reich Gottes besteht bei Krankheiten, in Krankheiten, dass du nicht gleich stirbst. Verstehst du? Das hast du Masern oder Grippe, verstehst du? Das denken viele, sie werden bald sterben. Nein. Du durchlebst die Krankheiten. Und Krankheiten sind manchmal nötig. Die Kinderkrankheiten nötig sind für erwachsene Menschen, so sind die Krankheiten nötig für den Heiligen. Der muss diese Krankheiten durchmachen, damit er weiß, mein Gott hält mich. Oh, mein Gott hält mich. Mein Gott hält mich. Das Reich Gottes wird erlebt bei Sorgen, dass du nicht gleich verzweifelst und alles hinschmeißt und wegläufst. Das Reich Gottes wird im Mangel erlebt, dass du nicht gleich verhungerst. Du sagst, ja gut, aber Gott wird mich versorgen. Das Reich Gottes wird erlebt, dass man glaubt, in Nöten, ich gehe nicht unter. Gott hilft mir. Ich rufe zu dem Herrn Tag und Nacht und polter dort an der Himmelstür. Lieber Gott, und ich weiß, die denn rufe mich an in der Not und ich will dich erretten, steht in der Bibel. Und dann kommst du her und sagst, lieber Heiland, hier steht, Heiland, hier steht. Hier steht. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Hier steht. Weißt du, du bittest und es wird dir gegeben. Du suchst und du findest. Du klopfst an und dir wird aufgetan. Also, du musst schon dreifach arbeiten. Das Reich Gottes wird erlebt in Spannungen, dass es nicht gleich platzt und man die Wände abwischen muss. Weißt du, das Reich Gottes, das sind die Realitäten hier, diese Sorge, Probleme, Schwierigkeiten, Stürme, Krankheit, Mangel, Leiden. Das sind für viele unbequeme Wahrheiten. Weißt du, die meisten möchten, komm zu Jesus und du hast keine Probleme mehr. Halleluja! Aber das ist nicht wahr. Da fangen die Probleme erst richtig an. Denn du beginnst jetzt die Probleme aufzuarbeiten. Plötzlich siehst du die Probleme, was für Probleme waren. Und wenn du die nicht siehst, Satan begehrt euer. Das sind unbequeme Wahrheiten. Aber wenn du in das Reich Gottes möchtest, dann musst du diese Wahrheiten ernst nehmen. Sie sind meistens unangenehm, gefallen dem Fleisch nicht. Mein Fleisch bäumt sich gegen jede Schwierigkeit. Ich bin fauler. Verstehst du? Ich möchte nicht leiden. Ich möchte nicht Schwierigkeiten haben. Ich möchte keine Spannungen haben. Dann bin ich glücklich. Aber das wird uns hier nicht erspart. Es gefällt dem Fleisch, würde gefallen. Aber was Gott uns gibt, ist Herausforderung. Nimm ein das gute Land. Ja, aber dort gibt es Riesen, lieber Pastor. Dort gibt es feste Städte. Da kommen wir nicht durch. Schau nicht auf dich. Wenn du auf dich schaust, dann kommst du wie eine Heuschrecke dir vor. Schau auf Jesus. Und die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die stehen auf. Die stehen auf. Gottes Werk beginnt mit Offenbarung. Und dass du Jesus erkennst. Weißt du, Offenbarung ist nicht nur der süße, nette Heiland mit weißen Haaren, weißen Kleidern und was weiß ich, strahlen mit der Lichtgestalt. Nein, du siehst Jesus, wie er zerschunden, zerschlagen, zermartert wurde. Jesaja 53. Damit fängt das messianische Reich an. Und du erkennst plötzlich, was für einen Kampf er gekämpft hat. Und dass es ihm nichts erspart geblieben, dieses Kreuz. Jesus ist die Gabe Gottes. Mehr kann Gott dir nicht geben. Schau Jesus an. Wenn er das verkraftet hat, wirst du in seinem Namen auch verkraften. Im Namen Jesu. Er sandte sein Wort und Jesus war das Wort Gottes, das gelebte Wort Gottes, das verwirklichte Wort Gottes, das offenbarte Wort Gottes. In Kolosser Kapitel 2, Vers 9, diese Stelle habe ich dieses Wochenende schon gelesen, aber trotzdem lese ich nochmals vor. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm. Weißt du, das sind die süßen Sachen und auch die bitteren Kräuter dabei. In Jesus. Und Gott hat in ihm die ganze Fülle beschlossen, Kolosser 1, Vers 19. Und Epheser 1, Vers 23. Es ist die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Weißt du, mit Jesus wirst du ausgeglichen. Viele Menschen sind gar nicht ausgeglichen. Aber wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, bist du ausgeglichen. Du kannst haben und nicht haben. Kannst sein und nicht sein. Bist ausgeglichen. Alles in allem. Gott will, dass du diese Fülle hast, dass dir das Leben gar nichts ausmacht. Ich kann so und auch so leben. Warum nicht? Und wir werden wahrscheinlich lernen müssen, ohne Strom und ohne Gas und ohne Öl auszukommen. Das kann alles passieren. Plötzlich stehen wir vor einem Nichts. Und was machen wir? Zusammenrücken, Decke rüber. Und Gott wird schon versorgen. Deshalb heißt es bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und im Sommer. Am Sabbat, nicht im Sommer. Dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. So, in ihm wohnt die ganze Fülle. Das musst du begreifen und fassen. Petrus hat diese große Erkenntnis bekommen und auf dieser Erkenntnis baut Gott sein Reich. Und du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dieser erniedrigte Menschensohn, Gottes Sohn. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hat dir Fleisch und Blut nicht offenbart. Durch dein Studium, durch deine Religion, durch deine Erkenntnis bist du nicht draufgekommen. Das hat der Heilige Geist dir offenbart. Du bist Sohn des lebendigen Gottes. Das war deine Eingebung des Himmels. Das hat er nicht einmal aus seinem Herzen gewusst, sondern der Heilige Geist sagte, er ist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus ist das Fundament, die Grundlage und Basis, worauf wir auch unsere Gemeinde bauen. Alles vergeht in dieser Welt. Alles war passé und vorbei. Aber einer vergeht nicht, das ist Jesus Christus. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Immer derselbe noch. Weißt du, alle wollen den verherrlichten Jesus sehen. Oh, Jesus sitzt unter der Majestät Gottes, regiert vom Himmel her. Aber Jesus hat dort im Himmel eine große Aufgabe. Er ist unser hoher Priester. Er tritt für uns ein in den Riss. Wir haben keine Fürbitter. Und wir haben nur Verkläger um uns herum. Satan ist der Verkläger, die Dämonen sind Verkläger. Und wir haben nur Verkläger. Aber der Herr, Jesus Christus, betet für uns, damit unser Glaube nicht aufhöre. Weißt du, mein Glaube hängt manchmal am ganz dünnen Faden. Bei dir auch, bei uns allen. Ich weiß, wir sind alles Menschen aus Fleisch und Blut. Aber er betet, Herr, halt ihn. In Jesaja 53, Vers 11. Jesaja 53 soll das ganz lesen. Aber hier Vers 11. Der wird seine Lust sehen und die Fülle haben am Herrn. Der wird seine Lust sehen und die Freude und die Fülle haben am Herrn. Aber Jesaja 53 beginnt damit, der leidende Christus. Zuerst ist der leidende Christus. Bevor du den verherrlichten Jesus erlebst, wirst du den leidenden Jesus durchmachen. Und weißt du, Jesus ist am Kreuz und irgendwo blutet der Leib Jesu. Früher war es, dass wir hier gutes Leben hatten und die im Osten gelitten haben, und im Kommunismus. Und vielleicht ist das ganz anders. Vielleicht leiden jetzt in Afrika leiden die Menschen unter den Moslems. Der Leib Jesu leidet irgendwo, blutet immer irgendwo. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebetet. Mich dürstet. Maria, das ist dein Sohn und Johannes, das ist deine Mutter. Jesus versteht es. Und wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes hineingehen. Und dann, du wirst seine Lust haben und die Fülle sehen am Herrn. Aber du musst durch Trübsal durch dieses Land da durchschreiten. Und Psalm 23, da gilt erst Psalm 23. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Halleluja. Der leidende Jesus ist auch der verherrlichte Jesus. Du kannst nicht den verherrlichten Jesus nur nehmen und sagen, Jesus, oh, du bist der schönste Morgenstern, der helle Morgenstern, die Rose Sarons, die Lilie im Tale. Auch du musst den gekreuzigten, bespuckten und verdreckten Jesus sehen, wie er hier misshandelt wurde von seinen eigenen Volksgenossen. Der erniedrigte Jesus ist auch der erhöhte Jesus. Und wer das begreift, der wird die Fülle Gottes erfahren. Jeremia 31, Vers 14. Mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben. Weißt du, es gibt gute Gaben und es gibt auch schlechte Gaben. Das wirst du gar nicht wahrhaben wollen. Weißt du, es gibt gute Gaben und schlechte Gaben. Und du weißt gar nicht, was die guten Gaben überhaupt sind. Die meisten Leute, die sind blind, die fahren Vollgas durch die Heilsgeschichte und kapieren nicht, was sind die Gaben Gottes. Mein Volk soll die Fülle der Gaben Gottes haben. Joel Kapitel 2, Vers 19 wird gesagt, was die Fülle der Gaben sind, wenn Gott die Fenster des Himmels aufmacht und so weiter. Und sie sollen Getreide und Most und Öl die Fülle haben. Hört es zu. Getreide, Most, Öl die Fülle haben. Gott will uns diese Fülle schicken. Weißt du, was das ist? Getreide, Öl und Most. Getreide wird gedroschen mit Dreschpflege. Da wird es reingeschlagen. Früher, es gab keinen Mähdrescher. Mit Dreschpflege im Takt. Getreide, du willst Getreide haben, aber dieser Korn muss raus aus der Ehre. Du möchtest Öl haben und Most, das wird gepresst, zermalmt, zerstückelt und dann kommt der gute Saft raus. Das Öl, kalt geschlagen, heißt es nachher bei uns. Getreide, Öl und Most, kannst du haben, aber bist du bereit, durch die Mühle Gottes zu gehen? Bist du bereit, dich vom Dreschflegel zu klopfen zu lassen? Malachi Kapitel 3, Vers 10. Gott sagt, ich will Segen der Fülle auf dich herabschütten. Weißt du, dann kommt der Malachi und sagt, bring den Zehnten in mein Kornhaus. Du weißt, ich habe gerade 100 Euro. Und jetzt soll ich 10 noch abgeben. Habe ich ja gar nichts mehr. Mit 90 Euro muss ich jetzt durchkommen diese Woche. Wie auch immer. Aber durch den Zehnten beteiligst du Gott an deine Finanzen, an deine Kräfte, deine Fähigkeiten, an deinem Leben. Der Zehnte ist ein Geheimnis, das muss Gott dir offenbaren. Wenn ich dir herkomme und sage, bitte Geschwister, gib den Zehnten in die Gemeinde. Weißt du, das ist menschlich. Der Heilige Geist muss dir zeigen, wo der Zehnte hingehört und was du mit dem Zehnten machen sollst. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und dann heißt es, du wirst Brot die Fülle haben. Hast du eine Ahnung, was Brot überhaupt ist? Brot wächst nicht auf den Bäumen. Höchstens Johannesbrot. Aber Brot wächst nicht auf den Bäumen. Mehl muss zuerst gemahlen werden. Dann muss gerührt werden. Und dann muss gebacken werden. Dann muss in den Ofen zuerst einmal. Du kannst nicht puren Teig essen. Das ist, wir wollen die Segnungen Gottes haben. Aber diesen Prozess, das Programm, für die Segnungen Gottes. Du sollst Brot die Fülle haben. Gott will dich segnen. Er will dir alles geben, was du brauchst. Aber du musst bereit sein, dich zermahlen zu lassen. In der Mühle Gottes. Simon, Simon. Weißt du, wer der Müller ist? Der Teufel. Der Teufel ist der Müller. Er ist der, diese Mühle stampft und Öl rauspresst. Simon, Simon. Der Satan hat dich begehrt und will dich sieben und seichten und wie was auch immer heißt. Ja, du möchtest Most, Öl, Getreide, Brot haben, die Fülle. Aber bist du bereit, den Preis zu bezahlen, um das zu werden? Ich kann mir vorstellen, der kleine Olive, ich werde jetzt zerdrückt. Verstehst du? Ich werde zermalmt. Ich bin nichts mehr. Meine ganze Schönheit ist dahin. Er gab mir Schönheit statt Trauerkleid, verstehst du? Gott will was anderes aus deinem Leben machen. Er will Öl und Most und Korn aus deinem Leben rausholen. Diese beiden Brüder da, die dann sagten, lass uns seinen zu linken und zu rechten sitzen und so weiter. Und dann hat Jesus etwas gesagt. Weißt du, ihr wollt groß rauskommen, aber seid ihr bereit, den Preis zu bezahlen? Markus Kapitel 10, Vers 37. Und sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu rechten und der anderen zu linken in deinem Reich, in deiner Herrlichkeit. Wir möchten in der Gemeinde links und rechts sitzen und anführen und ganz groß rauskommen, gelobt werden. Und Jesus sprach zu ihnen, zu den beiden Brüdern, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Die meisten Christen wissen nicht, was sie bitten. Herr, segne mich. Weißt du, was Segen ist? Da wirst du gequetscht. Da wirst du geklopft mit dem Dreschflegel. Das ist nicht so zart und sanft. Verstehst du, da wird draufgeklopft, bis geht nicht mehr, bis alles raus ist, bis der letzte Korn raus ist. Und dann wirst du in die Luft geworfen und fällst runter. Und Spreu vom Weizen wird getrennt. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Könnt ihr das? Freilich, Fromme können das. Sie sprachen, ja Herr, das können wir. Aber Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, in der ich getauft werde. Aber zu sitzen, zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, steht mir nicht, euch zu geben. Ich kann es, ich verfüge nicht darunter. Ihr werdet das bekommen, und das ist auch passiert, sondern das wird denen zuteil, die dafür bestimmt sind. Jeder Mensch von uns hat eine Bestimmung. Lebe dein erfülltes Leben, das ist mein Thema. Jeder von uns hat eine Bestimmung, und die sollen wir erfüllen. Aber es geht den gleichen Weg. Du musst den Kelch trinken und die Taufe über dich ergehen lassen. Die Feuertaufe. Weißt du, Leute beten, oh Herr, taufe uns mit Geist und Feuer. Weißt du, die wissen gar nicht, was Feuertaufe ist. Feuertaufe, da wird alles verbrannt, da bleibt nichts mehr übrig. Da ist von dir nur noch Asche übrig. Das ist die Feuertaufe. Und die Brandstätte ist dann die fruchtbarste Stätte. Da wächst wieder was. Eine Rodung. So, ihr könnt das nicht. Wenn wir unsere Bestimmung erreichen wollen und so weiter, und jeder hat eine Bestimmung, der sollte bereit sein, Herr, den Kelch zu trinken und die Taufe über mich ergehen zu lassen. Auch was das ist. Es ist interessant, jeder der Apostel starb als Märtyrer. Jeder der Apostel. Nachweislich. Außer dem Johannes, aber dem ging es auch nicht besser. Verstehst du, dann hat man in Pech getaucht und auf der Insel Patmos, der Todesinsel, rausgeworfen und sagt, krepier, verrecke. Also, da ist keiner im Bett gestorben. Der eine ist erstochen worden, als ich in Madras war. Der Thomas wurde beim Beten erstochen. Der andere wurde geschleift durch die Stadt und so weiter. Lies mal diese Märtyrergeschichten. Und jeder ging in eine bestimmte Richtung. Jeder hatte ein anderes Ziel gehabt. Und sie haben dort das Evangelium gebracht, diese Aposteln. Und wir wollen was von Gott erreichen, wir wollen gesegnet werden, aber wir müssen mit dieser Taufe getauft werden. Aus diesem Kelch trinken. Wir haben heute Abendmahl. Weißt du, wir trinken das so, man schluckt, aber da bedeutet es viel mehr. Das Abendmahl ist viel mehr. Der Teil am Leiden Jesu. Das Brot wurde gebrochen. Der Teil am Leiden Jesu. Wir sind beteiligt an dem ganzen Heilsgeschehen. Nicht nur symbolisch beim Abendmahl, sondern in Wirklichkeit im Alltag, draußen, wo du lebst, mit deiner Familie, deinen Nachbarn, in deinem Kiez. So, wir müssen lernen, aus der Hand Gottes alles zu nehmen. Es steht uns nicht zu. Und Jesus sagt, es steht mir nicht zu, euch zu geben. Das ist eure Bestimmung. Und jeder hat eine andere Bestimmung. Der eine stirbt mit 17 und der andere mit 120. Jeder hat eine andere Bestimmung. Weißt du, wann die Vollendung in deinem Leben stattfindet. So, aus der Hand Gottes, wir müssen mit ihm zusammenarbeiten und er gestaltet unser Leben. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Und der Herr entscheidet, was für ein Gefäß du wirst. Jeder möchte eine schöne Vase, eine wunderbare Vase zur Ehre Gottes irgendwo ganz hoch oben stehen. Aber der Herr Jesus, es kann sein, dass der liebe Gott dich zum Nachttopf macht, wo die Leute den ganzen Abfall abgeben. Den ganzen Shit. Da stehst du, wo die alles ausladen und auskotzen und was weiß ich. Und er macht dich auch so einem Gefäß. Und so ein Gefäß ist sehr brauchbar und sehr nötig. Die Blumenvase brauchst du alle Jahre wieder mal. Bei der Hochzeit, Geburtstag. Aber so einen Nachttopf brauchst du regelmäßig dreimal am nachts manchmal. In aller Liebe. Wenn Gott uns was gibt, dann musst du dich nicht sorgen, wie geht's weiter. Du hast eine Bestimmung. Und Gott hilft. Gott legt eine Last auf und er hilft einem zu tragen, diese Last. So, und er versucht und hilft uns und steht uns bei, dass wir zum Ziel kommen. Jeder hat ein anderes Ziel. Geht in eine andere Richtung. Der eine geht nach Ägypten, der andere geht nach Griechenland, der andere kommt nach Italien, der andere geht, macht eine Weltreise wie Paulus. Jeder gestaltet sein Leben anders. Und deshalb ist so wichtig, Gott, was Gott gesetzt hat, was Gott gepflanzt hat, das ist echt. Und du hast eine Bestimmung. Und du solltest von deiner Bestimmung nicht weglaufen. Das ist meine Bestimmung. Das ist der Wille Gottes. Und Jesus sagt einmal, alles, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das wird er ausreißen. Was er nicht gebaut hat, das wird er zerstören. Und in unserem Leben ist so vieles, was Gott nicht gebaut hat. Lass uns ganz ehrlich sein. Lass uns nicht Theater spielen. Das ist meine Gemeinde. Meine Kirche. Mein Haus. Weißt, Alles, was nicht von Gott kommt, schadet uns. In aller Liebe. Alles, was nicht von Gott kommt, vergiftet uns. Alles, was nicht von Gott kommt, ruiniert uns, macht uns fertig. Was nicht von Gott kommt, das blockiert uns sogar in unserem Leben, in unserem Alltag. Das ist ein Ballast. Diese Tage habe ich auch darüber gesprochen, was nicht durch die Offenbarung entstanden ist, ist eine Last. Und deshalb sind so viele Menschen verbittert, weil sie verbitterte Menschen mitgenommen haben. Was Gott nicht gepflanzt hat und Gott nicht bearbeitet hat. Was nicht von Gott kommt, das lähmt uns und bringt uns nicht weiter. In aller Liebe, ich will euch sagen, lebe ein erfülltes Leben, aber du musst ein bisschen aufpassen und die Verkehrszeichen Gottes beachten. Du kannst nicht einfach Vollgas drauf fahren. Es gibt Regeln im Verkehr. Auch im geistlichen Leben gibt es Regeln. Du musst warten, bis grün ist und nicht schon bei Rot abfahren. Das wirst du deinen Führerschein los, deine Heilsgewissheit. Was nicht von Gott kommt, das hält uns nur auf, wirft uns zurück, zerstört uns. Was nicht von Gott kommt, kostet uns unnötig viel Zeit und Geld und Kraft. Was nicht von Gott kommt, das schadet nicht nur mir, sondern der ganzen Familie und der ganzen Gemeinde. Weißt du, das ist wie Sauerteig. Das durchsäuert den ganzen Teich. Doch was von Gott kommt, das ist immer gut. Was er genehmigt hat, was er zugelassen hat. Und alles, was du brauchst, ist dir bereits gegeben. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Es liegt nicht in meiner Macht zu bestimmen, dass du kommst links und du kommst rechts auf dem Stuhl. Die Taufe werdet ihr erleben und den Kelch werdet ihr trinken müssen. Das wird euch nicht erspart bleiben. Aber die Bestimmung steht schon bereits drin. In deinem Herzen ist schon drin, was du bist und wer du bist und was du sein solltest. Also ich habe bei der Geburt von meinen Kindern beobachtet, in dem Moment, die ersten paar Sekunden, wusste man schon ganz genau, was für ein Temperament das Kind haben wird. Verstehst du schon? Vom Charakter, das kriegt man schon mit in den ersten paar Minuten. Da musst du nicht warten, bis man alt und grau bist, um das Temperament herauszukriegen. Das weiß man, wenn man genau aufpasst. Einer, der Draufgänger ist, der schreit und brüllt und macht. Und der andere, der ist sanft und still und so weiter und ist nett und lieb. Verstehst du, das äußert sich nachher. In jedem ist schon die Bestimmung drin, ist bereits gegeben, steckt schon in dir. Die wahren Gläubigen leben aus dem Reichtum Gottes, aus dieser Fülle. Und du musst nicht mehr irgendwie jetzt was entwickeln. Deine Bestimmung, wo du links oder rechts oder vielleicht hinten sitzen wirst oder vorne, weißt du, das ist schon festgelegt in deine Gene, in aller Liebe, in deiner Gene. So, in Gott werden wir wirklich reich. Und wenn Gott uns entwickelt und Gott an uns arbeitet, wir werden mehr und mehr zu dem kommen, was Gott sich vorgenommen hat. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Obwohl er ein Verbrecher war, noch im Augenblick. Einen ganzen Aktenkoffer Haftbefehle in der Tasche hatte. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug und er wird meinen Namen tragen vor den Juden, vor den Nationen. Und es wird eine Dampfwalze sein und er wird Gemeinden gründen, wird sich von nichts aufhalten lassen. Kein Tod und Teufel wird ihn behindern können. Saul von Tarsus, seine Bekehrung. Weißt du, es lag in ihm drin. Bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung lag das alles drin. Er ist eigentlich schon vom Mutterleib erwählt gewesen, nicht erst da, als der Bruder Ananias vorbeikam. Unsere Erwählung, auch die geistliche Erwählung, jeder Gläubige ist schon von Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt bestimmt, für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Funktion, dass du das auslebst. Leb aus der Gnade Gottes, aus der Gunst Gottes. Und Paulus möchte vieles machen, anders machen, aber der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So, wer aus der Gnade Gottes lebt, jetzt kommt, wie man reich wird. Und ich möchte dir zeigen, wie man reich wird. Weißt du, im Reich Gottes gibt es keine Bettler. Also ich meine, Reich Gottes, in der Gemeinde des Herrn Jesus Christus gibt es keine Bettler. Gott hat jedem was gegeben. Keiner kann sagen, er hat mir nichts gegeben. Der eine hat 2 Pfund bekommen, der andere 5 Pfund bekommen, der andere 10 Pfund. Da gibt es keine Bettler. Aber jetzt heißt es, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden sind. Die Segnung, die in dir hineingelegt worden ist. Der Wille Gottes, der Plan Gottes für dein Leben, was da hineingelegt ist. Und wie funktioniert das? Weißt du, Gott hat Geld nicht erfunden. Das hat der Teufel gemacht. Den Götzen Mammon. Das ist eine Kreation Satans. Das ist nicht Erfindung Gottes. Leute, macht euch Geld. Die Zivilisation hat es entdeckt und verwirklicht und so weiter. Wir leben, so, bei Gott leben wir noch wie die alten Leute in der Steinzeit, durch Tausch. Wenn da früher ein Häuptling mit dem anderen Bund geschlossen hat, hat er seinen Gürtel genommen, dem gegeben und er hat seinen Gürtel ausgezogen, ihm gegeben und sein Schild und sein Schwert. Und das war ein Tausch. Sie haben die Macht getauscht. Wir leben immer noch wie in der Steinzeit und Gott ist noch dieser uralte Gott aus der Steinzeit. Durch Tausch. Wir leben durch Tausch. Ob du das glaubst oder nicht, ich werde den Beweis antreten. Wir Menschen haben früher immer nur getauscht. Die Felle, die ich dort auf der Jagd mir errungen habe, die tausche ich jetzt gegen Bernstein von mir aus. Oder Kartoffeln. Weißt du, da wurde getauscht. Im Altertum, in der Antike wurde getauscht. Und erst später, als die Zivilisation kam, hat man Geld gedruckt. Und heute ist das Geld nichts wert. Es ist nur Klopapier, das bedruckt hat, was man bedruckt hat. Da ist überhaupt keine Deckung mehr. Aber früher wurde getauscht. Nur nebenbei. Und bei Gott wird das immer noch getauscht. Wir tauschen unseren Mangel in seine Fülle ein. Ich gebe meine Armut, mein leeres Gefäß und der Herr braucht ein leeres Gefäß, damit er es füllen kann. Und wir tauschen unsere Schwäche mit ihm in seine Stärke und plötzlich sind wir so stark, ich gebe meine Schwäche ihm an und er gibt mir seine Kraft. Wahre Gläubige führen ein fantastisches Leben. Sie leben in einem anderen System, nicht in diesem Mammon-System, sondern im System Gottes. Und wir vertauschen das, was waren unsere Probleme, geben wir ihm ab und er gibt uns seine Lösungen. Ich gebe ihm meine Fragen, er gibt mir seine Antworten. Wir geben ihm das, was uns beschäftigt, unsere Trauer, unsere Komplexe und so weiter, unsere Lehre und er gibt unseren Trost, seinen Trost und seine Gesundheit und seine Kraft. Wir geben ihm unsere Traurigkeit und er gibt uns seine Freude. Er nimmt es ab. Wir geben ihm unsere Sünden ab und er gibt uns seine Heiligkeit und Reinheit. Geschwister, das ist dieses Tauschen. Wir sind immer noch im Tauschen. Wir haben unser Gestern genommen und wir geben unser Gestern Gott ab und er gibt uns seine Zukunft und sagt so, du hast jetzt dein Gestern, deine Vergangenheit, dein altes Leben mir gegeben, jetzt gebe ich dir mein neues Leben. Ein fantastisches Leben. Lebe in der Fülle Gottes. Lebe ein erfülltes Leben. Wir geben ihm unser zerbrochenes Herz. Und wenn ihr rumgucken würde, viele haben gebrochene Herzen. Enttäuschungen hinter sich und was weiß ich, Bitterkeit. So, dein zerbrochenes Herz nimmt er und heilt und füllt mit Liebe und mit Frieden. Wir geben ihm unsere Wunden ab und er verbindet uns und heilt uns. Ein paar Mal muss er vielleicht verbinden. Weißt du, eine Wunde heilt nicht sofort mit einem Schlag. Wir geben ihm unsere Zweifel und er gibt uns seine Botschaft und sagt, so ist es. So spricht der Herr. Das ist der Weg. Wir geben ihm unsere Tests und Prüfungen, wo wir durchgefallen sind oder gerade so durchgekommen sind, recht und schlecht. Und er gibt uns sein Zeugnis. Mein Kind, du hast wohlgetan. Du hast überlebt. Du hast geschafft. Wir schreien zu ihm und er hört uns und befreit uns von unseren Ängsten. Das ist dieser Tausch. Wir sind mittendrin im Tauschgeschäft, im Tauschhandel. Wir geben unser altes Leben ihm und er gibt uns sein neues Leben zurück. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Wir geben unsere Verluste ihm. Wir sind im Tauschhandel. Lebe ein erfülltes Leben. Und er gibt uns seine Gewinne, den Nutzen, den Erfolg auf seine Art und Weise. Wir lassen hier was los und sagen, kommt, nehmt. Und er gibt uns hundertfältig wieder zurück. Ich bin begeistert, dass ich in diesem Tauschgeschäft immer noch drin sein kann. Weißt du, ihr könnt nicht Gott und Mammon zur gleichen Zeit dienen. Du kannst die Dinge nicht kaufen. Du kannst mit Leistung nicht bezahlen. Wir müssen nur tauschen. Gott dienen heißt tauschen. Und mit Gott machst du ein gutes Geschäft. Verstehst du? Du gibst deine Lumpen und er gibt seine Festkleider. Seine Jubelgewänder. Weißt du, wir geben unsere Lumpen oder wir tauschen so viel ein mit ihm. Und sie möchten, weißt du, der Himmel möchte wissen, deine Not, deine Schwierigkeiten, deinen Zustand, damit er dir was geben kann, der Allmächtige. Wenn du etwas aufgibst, dann, weißt du, dann musst du was loslassen. Aber ich kenne Leute und das ist ein Problem. wenn sie was aufgeben, sie möchten am liebsten alles behalten. Ich werde nie vergessen, ich bete in Ingolstadt für einen kranken Mann, älteren Herrn, eigentlich war er Frührentner irgendwo. Bete, ich lege die Hände auf und sage, lieber Herr, berühre ihn. Und während ich so die Hand ausstrecke, zieht er mir die Hand zurück und sagt, Pastor, bevor Sie beten, möchte ich noch etwas sagen. Bete so, dass ich geheilt werde, aber noch meine Rente behalten kann. Verstehst du, dann kann ich nicht mehr billiger Straßenbahn fahren, dies nicht mehr so und so. So, viele wollen nicht aufgeben und loslassen die Dinge, die da sind. Warum? Dann haben sie nichts mehr, was sie wo die Leute Mitleid zeigen, bedauern und sagen, ach der Arme, was der alles durchmachen kann. Dann müssen sie selbst etwas tun. Und deshalb tauschen sie nicht, behalten noch was zurück. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Fragt Petrus den Ananias und die Sapphira. Tausch mit dem Herrn alles, gib dem Herrn alles und er gibt dir alles wieder zurück. Und zwar in hundertfältiger Art und Weise. Viele Menschen haben nicht kapiert, was der Tausch ist. Denk nur an diese Jochebed, die Mutter von Moses. Sie hat den Jungen aufs Wasser geschickt und so Körbchen gelegt und gesagt, Junge, Gott mit dir. Sie hat es Gott übergeben. Und dann hat Gott den Jungen ihr zurückgegeben. Verstehst du, da musste sie den Jungen nicht mehr verstecken. Da standen zwei Soldaten an der Tür links und rechts. Passt auf, das ist ein Königssohn, der hier gestillt wird. Und der kann schreien, so viel er will. Da konnte er frei auf der Straße spielen. Sie hat Gott abgegeben und hat auf einer ganz anderen Art und Weise zurückbekommen. Geschwister, was wir Gott geben, egal ob es gut oder schlecht ist, wir geben Gott ab und der gibt uns wieder auf gute Art und Weise zurück. Und das ist hundertfältig gut. Die Jochebed, die konnte den Moses jetzt belehren und sagen, Junge, du wirst von Gott gebraucht, du hast eine Bestimmung, nicht umsonst bist du aus dem Wasser gezogen worden damals. Tausche gerne. Ich möchte dich einladen, 2015, fang an, vieles einzutauschen, wegzugeben. Du gibst deine Freunde hier auch ab und Menschen, die du denkst, das sind so wichtig und mit denen, ohne denen kann ich nicht auskommen. Aber ich sage dir eines, wenn du sie Gott abgibst, gib Gott 100 oder 1000 andere Freunde. Oder diese Freunde werden noch herzlicher, aber du musst lernen, Gott abzugeben. Wer einmal auf den Geschmack des Tauschens gekommen ist, der wird nicht mehr los, der wird immer nur noch schacheln. Ich tausche. Das war früher in der DDR, als ich mal privat mal hier in Ostberlin irgendwo übernachtete. Weißt du, die Leute haben die Zeitung gelesen und studiert. Und da hieß es immer, ich tausche. Reifen gegen das und das. Ich tausche. Ich tausche. Das war die Lieblingsseite in der Zeitung hier. Weil die haben gelesen, schon bin zwar Gast dort gewesen, wir müssen die Zeitung studieren, was alles getauscht wird. Dann sagt Zement gegen Gips. Oder was es auch immer gewesen ist. Die haben getauscht. Und so haben sich trotzdem System am Leben gehalten. Geschwister, und trotzdem diesem dreckigen, schmutzigen Mammonsystem können wir uns im Leben halten, indem wir tauschen. Ich, guck, was hat Gott jetzt mir zu geben? Was kann ich eintauschen heute? Was kann ich ihm geben und abgeben? Und je mehr ich abgebe, desto mehr kriege ich wieder zurück von ihm. Wer einmal auf diesen Geschmack gekommen ist, der hat eine andere Speisekarte. Der braucht nicht mehr zu jammern und zu klagen, der kann glücklich und zufrieden sein, ausgeglichen und fröhlich seine Straße ziehen. Wer die Ehre und die Gunst Gottes einmal genießt, der braucht nicht mehr die Ehrungen der Menschen. Hast gut gemacht. Prima, wunderbar. Der braucht keine Anerkennung, der weiß, Gott hat mich anerkannt. Und wenn er mich anerkennt und mich ehrt und mich auszeichnet, ich habe Wohlgefallen an ihm. Wenn er diese Stimme hört vom Himmel, ich habe Wohlgefallen an ihm. Mein Sohn, meine Tochter, du hast wohlgetan. Ach, dann pfeifst doch auf die ganzen Titel und Auszeichnungen, was die Menschen geben. Gott hat schon alles vor langer Zeit für dich vorgesorgt, vor Grundlegung der Welt. So, gestern und morgen, das sind die beiden Tage, die solltest du dir frei halten. Gestern und morgen. Dein Tag ist heute. Jetzt und hier. Lebe ein erfülltes Leben. Du sollst diesen Tag frei halten von Sorge und von Furcht. Und vor Zweifel, dieser Tag, diese beiden Tage, gestern und morgen, gehören mir nicht. Ich verwalte darüber nicht. Ich bin nicht der Herr dieser Tage. Gestern ist vergangen. Das ganze Geld der Welt ist passé, vorbei. Guck mal, wie viel hast du verdient? Rechne mal aus, du hast gearbeitet und geschuftet. Und wie viel ist dir übrig geblieben? Am Ende deines Lebens. Wie viel? Denk drüber nach. Selbst wenn du noch so gut angelegt hast, die Inflation hat alles gefressen. Dein Gestern kannst du nicht mehr zurückkaufen mit dem ganzen Geld dieser Welt. Wir können die Fehler von gestern nicht mehr wieder gut machen. Gestern gehört mir nicht mehr. Leb heute. Und deshalb, du kannst dein Leben gestalten. Wir können all die Verluste von gestern nicht mehr wieder wettmachen. Selbst wenn ich mich so anstrengen würde. Du kannst dies gestern nicht mehr aufarbeiten. Und der andere unheimliche Tag, das ist der Morgen. Verfügst auch noch nicht. Dieser Tag ist nicht unter deiner Kontrolle. Dieser Tag steht unter der Kontrolle Gottes. Mein ist das Gericht. Mein ist die Rache. Weißt du, mein ist die Vergeltung. Diese zwei Tage, die verfügst du nicht. Diese beiden Tage, gestern und morgen, stehen ausschließlich unter Gottes Kontrolle. Deshalb mach dir nicht so viel Kopfzerbrechen über gestern und morgen. Was da war, deine Vergangenheit, oh, wo bin ich da hingeraten? Was ist alles gewesen? Vergiss es. Ich vergesse alles, was da hinten war, sagt Paulus, und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Ich weiß auch noch nicht, was da kommt, aber ich weiß, Herrlichkeit wartet auf mich. Aber das Jetzt und Heute und Hier, das gehört mir. Jeder Mensch kann nur den Kampf eines einzigen Tages kämpfen. Da kann ich gestern, morgen und heute noch kämpfen. Das ist verrückt. Das Heute, was du heute brauchst, hat dir Gott alles gegeben. Und wir beten im Vater unser, und Leute sollen nachdenken, was sie beten und sprechen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Täglich. Du musst täglich zum Vater kommen. Täglich vergeben. Täglich dich segnen lassen. Und täglich musst du bitten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Heute ist die Bühne, über das du verfügst. Hier sollst du der Akteur sein. Hier sollst du deine Rolle spielen. Das Heute, das sind deine Tage. Und die Bibel sagt, wer gute Tage sehen will, Jakobus 3, Vers 13, der soll ein paar Kleinigkeiten tun. Wer gute Tage sehen will und weise sein will, der soll um Weisheit Gott bitten, dass Gott ihm die Werke zeigt, was er tun sollte, was er weggeben sollte oder was er annehmen sollte. Beides gehört dazu. Und er sollte in Demut leben. Jeden Tag, ich lasse mich beschenken. Und jeden Tag, weißt du, Gott hat für deinen Morgen eine Vollpension vorbereitet und alles eingezahlt und alles fertig gemacht. Aber du musst jetzt lernen, hier dein Heute zu gebrauchen, zur Ehre Gottes. Und dich schulen lassen im Vertrauen. Ich vertraue Gott. Der hat es gestern genommen und er wird es morgen führen. Beides ist in seiner Macht und seiner Hand. Und Gott gab uns alle Voraussetzungen für ein gutes Leben. Alle Voraussetzungen. Da musst du nicht beten, Herr, hilf mir, dass ich ein gutes Leben führe. Du hast alles in dir, in deiner Person. Du glaubst nicht? Wer gute Tage sehen will, wer langes Leben haben will, und so weiter, Jakobus 3, Vers 14, der soll ohne Bitterkeit sein. Du bist verantwortlich, ob du versauerst oder versüßt. Bitterkeit. Der soll frei sein von Eifersucht, Neid und Ehrgeiz. Da sind so ein paar Kleinigkeiten. Das kannst du alles selber machen. Du musst nicht um Hilfe bitten. Deine Bitterkeit abgeben. Ich bin wütend, ärgerlich auf den und die. Ich hasse. Verstehst du? Das kommt Bitterkeit. Und Gott lässt, und gestern habe ich darüber gesprochen, Gott lässt dich an dieser Station, an dieser Pfütze vorbeigehen, dieser Mara-Tümpel. Lässt vorbeigehen. Das Wasser ist ungenießbar, aber da muss das Stück Holz rein, das ist das Kreuz. Und wo das Kreuz hineinkommt, ist das Wasser plötzlich schmackhaft. Du kannst trinken. Das Kreuz macht den Unterschied, macht deine Bitterkeit genießbar. Und deine Eifersucht, Neid und Ehrgeiz und so weiter. Bitterkeit kann niemals von Gott sein. Gott hat uns nie Bitterkeit gegeben. Der Teufel hat uns das gesagt. Hasse ihn, hasse ihn, hasse ihn. Und genauso wie du jemand hassen kannst oder Angst haben kannst, genauso kannst du diesen Spieß umdrehen. Kannst du sagen, ich liebe. Fang an, nicht nur zu segnen, verstehst du, das ist viel zu fromm. Sag doch den Menschen, den du nicht magst, ich liebe ihn, ich liebe sie, ich liebe die. Gott hat uns nicht den Geist des Neides oder Eifersucht gegeben, der Furcht oder was auch immer ist. Diese Dinge kommen aus einer anderen Produktion. Bitterkeit, Neid und Eifersucht werden in der Hölle produziert. Und danach kommt dieser Rauch und dieser Gestank. Gott gab uns so viel, dass du auf niemanden neidisch sein musst. Weißt du, er hat uns so gesegnet. Ja, mehr wie genug. Nimm's. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Das sind die Kinder Gottes. Das ist diese positive Einstellung des Glaubens. Du musst niemanden beneiden. Gott hat genug Energie in der Sonne gesetzt. Die Energie, was die Sonne in einer Stunde sendet, das können wir in 1000 Jahren nicht verheizen. Das ist nachhaltig. Verstehst du? Gottes Kraft erneuert sich täglich und wir dürfen uns täglich erneuern durch die Gnade Gottes. Wer das vergisst und vernachlässigt, der verkümmert. Gott wirkt immer nachhaltig, dauerhaft. Deshalb, willst du gutes Leben leben? Halte dich nicht bei diesen Tümpels auf, die nichts bringen und nichts machen. Seine Güte ist alle Tage neu. Gott ist kreativ, wiederholt sich nicht. Deshalb, Gott macht nicht eine Sache zweimal. Und du musst niemanden kopieren. Du kannst, und wenn du anfängst, mich zu kopieren, gehst verloren. Du musst einfach dich von Gott überraschen lassen. Jeder Tag ist eine neue Schöpfung. Jeder Tag ist ein Sonntag. Jeder Tag ist ein neuer Aufgang. Aus Abend und Morgen wurde ein neuer Tag. So, wir können aber die Dinge der Hölle übernehmen. Das geistlose, gottlose, krampfhafte. Welchen Lieferanten hast du? Wer liefert? Wer beliefert dich? Mit welchem Lieferanten hast du Verträge? Deshalb überleg aber, guck, wer beliefert mich ständig, just in time, immer wenn ich nicht brauche? Gott oder Satan? Gott ist der Geber aller guten Gaben, steht in meiner Bibel. Und Gott gibt uns nichts Schlechtes. Gott gibt uns nur gute Sachen. Und wer ist dein Lieferant? Wer beliefert dich? Hast du schon gehört? Weißt du, manchmal übers Telefon, übers Internet, du wirst beliefert und besudelt und beschmutzt. Mit allem möglichen Dreck. Frag, wer beliefert dich? Der Herr sagt, ich will dein Versorger sein, dein Lieferant. Und der Herr versorgt uns rundum. Da musst du nicht betteln. Der versorgt bestens, all inklusiv. Gibt es heute die ganze, wenn du verreist, so Hotels, all inklusiv. Da ist alles drin. Alle Verpflegungsarten. Da sind alle Drinks drin, außer Alkohol. Da ist Kaffee drin und Kuchen drin. All inklusiv. Du darfst dich dort wie König benehmen. All inklusiv. Du darfst bei Gott dich wie ein König benehmen. Weißt du, und manche Hotels werben zurzeit sogar noch, habe ich neulich gesehen, Verwöhnungspension. Weißt du, wenn du bei Gott bist, bist du in einer Verwöhnungspension. Du wirst verwöhnt, da wirst noch massiert sogar, auch das ist noch inklusiv. Da wirst massiert, bedient. David sagt, der Herr ist alle, bei dir, Herr, sind alle Quellen meines Lebens. Bei Gott bist du in einer Verwöhnpension. Ob das glaubst oder nicht, in aller Liebe. Alle meine Quellen sind in dir. Und bist du schon in dieser göttlichen Verwöhnpension einquartiert? Bist du schon aufgenommen worden? Oder ist der Schmalhans dein Koch und Küchenmeister? Verstehst du? Entweder in Verwöhnungspension. Wer führt das Zepter bei dir? Verstehst du, ob es empfangen oder Teppich wird ausgelegt, wenn du zum Heilen kommst? Es geht nicht um Finanzen, ihr Lieben. Es geht mir nicht um Materielles, was ich hier sage. Weißt du, es geht ums das Tauschgeschäft. Geld spielt bei Gott keine Rolle. Hat noch nie eine Rolle gespielt. Wer Gott kennt, er ist ein Freund der Armen, der Waisen und Witwen, die keinen Helfer haben. Für die ist er da. Wer Gott kennt, der ist der Gesegnete, egal wo er ist. Selbst wenn er ein Schärflein ins Opfer schmeißt, er ist gesegnet, wird sogar selig gepriesen. Aus welchen Quellen lebst du? Ich schließe mit einer Geschichte. Da ist eine mennonitische Familie, die wandert von Süddeutschland dann nach Amerika aus und die waren arm, Haufen Kinder, so wie so Mennoniten sind, und viele Kinder gehabt und sie haben gespart, was sie konnten, damit sie die Überfahrt bezahlen können. Und der Vater hat dann zu Hause Brot getrocknet und Käse getrocknet, damit sie auf der Überfahrt überleben können. Und was ist passiert? Sie waren schon fast, also sie waren sehr weit schon mit dem Schiff gekommen. Von Hamburg sind sie da abgefahren nach Amerika, in die neue Welt, voller Hoffnung. Und da essen sie ihr Zwieback und essen ihr Knäckebrot oder trockenes Brot. Aber das ist das, was sie haben. Die Überfahrt ist bezahlt. Und da sehen sie, dass so viel Essen nach dem Mittagessen weggeschüttet wird. Dann traut sich der Vater eines Tages und sagt, Küchenchef, könnte ich die Reste, die Sie wegwerfen, nehmen? Dann sagte er, ja gerne, können Sie haben. Das ist ein Tag gewesen und die Kinder haben sich gefreut, diese leckere Speisen, was sie dort alles liegen lassen, was nicht verspeist wurde. Am zweiten Tag geht er wieder hin zum Küchenchef und sagt, könnte ich wieder, mit seinem Kübel kommt er dahin, könnte ich wieder das, was Sie wegwerfen, könnte ich wieder haben? Ja, das können Sie haben. Und dann kommt der Kapitän vorbei und sagt er, hört mal, da ist hier irgendetwas am Schiff falsch. Da kommt immer, schon seit ein paar Tagen, kommt einer zu mir und will die Reste haben. Will die Reste haben, was die Leute wegschmeißen, nicht verzehren und so weiter, will die Reste haben. Dann sagt der Kapitän, wenn er nochmals kommt, halt ihn auf und ruf mich. Dann passiert das Gleiche, kommt er wieder am dritten, vierten Tag, könnte ich die Reste haben, was ihr wegwerft und so weiter. Dann sagt der Kapitän, der Küchenchef, bleiben Sie mal hier, hol den Kapitän her. Und dann fragt der Kapitän den Vater, was wollen Sie? Ja, ich wollte für meine Kinder und ich bin so dankbar, dass ich so gut versorgt werde von den Resten hier, also was übrig bleibt. Dann sagt er, bitte bringen Sie mir Ihr Ticket. Und dann kommt er runter und bringt sein Ticket und da steht, nicht nur die Überfahrt ist bezahlt, sondern Vollpension. Verstehst du? Und er lebt vom Knäckebrot und getrocknetem Käse, verstehst du, oder von den Abfallresten. Und so sind viele Gotteskinder, ihr Lieben, die wissen nicht, dass in der Erlösung in Jesus Christus Vollpension ist. Halleluja, Vollpension, da ist alles drin. Und du sollst aufhören zu betteln. Christus hat den Preis bezahlt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Lass uns aufstehen und Gott preisen und ihn anbeten. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass in Jesus Christus alles enthalten ist, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und wer Jesus Christus hat, der hat den ganzen Himmel, das ganze Heil, die ganze Erlösung, die ganze Ewigkeit, das volle Leben in Überfluss. Halleluja. Und ich danke, Vater, für Jesus, der uns so gesegnet hat und diese Überfahrt von hier bis in den Himmel, bis in die Ewigkeit, bis wir eines Tages bei dir sind, da ist alles drin enthalten. Lass uns zusammen sagen, lieber Vater, ich danke dir, dass ich in Jesus alles habe, was ich brauche. Preis dem Herrn. Amen.